Herzlich willkommen zur Lesung mit Gabriele Petritschek. Manchmal ist man ja wirklich froh, dass Buchtitel so gar nicht stimmen. Etwa die Unerreichbarkeit von Innsbruck. Ansonsten hätte Gabriele Petritschek den Weg aus Wien wahrscheinlich niemals hierher gefunden. In Wien und auf Reisen, so heißt es, lebt sie. Und schlagen Sie Ihr jüngstes Buch auf, dann werden Sie auf der Impressumsseite sehen, dass dies voll und ganz zutrifft. Da sind nämlich als Schreibaufenthaltsorte angegeben Paliano in der Provinz Latium, 60 Kilometer von Rom entfernt, Venedig und London und Easton im US-Bundesstaat Pennsylvania und das Stift Melk, das ja, nur ganz am Rande erwähnt, einst ja einen italienischen Professor, der ein völlig obskures Fach lehrte, das er selbst nicht einmal zur Gänze erklären konnte, dazu anregte, einen Mittelalterroman zu schreiben, der von vorne bis hinten Zitat war. Das Buch hieß Il nome della Rosa und der Signore hieß Umberto Eco. Und die Unerreichbarkeit von Innsbruck, jenes Buch, aus dem Frau Petritschek nun gleich lesen wird, führt denn auch weit fort zu Orten wie Rom, Venedig, Florenz, London und Melk. Aber auch in dunkelste, obskurste, ominöseste Regionen, in die sich sehr wahrscheinlich die allerwenigsten von Ihnen jemals vorgewagt haben dürften. Stockerau zum Beispiel. Ist es ein Detektivroman? Ist es ein Buch vom Fliehen? Ein Buch vom Verfolgen? Das ist es, nämlich ein Buch vom Verfolgen. Denn die Buchfigur beginnt ihre Erfinderin zu verfolgen und verlässt sie als Phantom nicht. Eine Reise durch die Literatur inszeniert Gabriele Petritschek, so lustvoll wie kunstvoll. Da taucht ein Herr Gänsfleisch namens alias Gutenberg auf. Und wir als Veranstalter haben uns dann gleich gedacht, wenn wir Sie einladen, dann sparen wir gleich viel Geld. Denn dann müssen wir weder Max Frisch noch Thomas Bernhard noch James Joyce einladen. Denn alle diese werden betörend herbeizitiert und das Ganze in einer Super Symmetry. Und wenn Sie das Buch lesen, vor dem Lesen erstmal kaufen und dann lesen und dann signieren lassen, dann enthüllt sich Ihnen auch das Geheimnis der Super Symmetry in diesem Buch. Und wie heißt es am Ende noch einmal? Also fest steht, so wie ich es erzähle, ist es richtig. Nichts ist wahr, wahrscheinlich aber alles. Und? Nein, nein, um es kurz zu machen, was ich berichte, gilt. Wie auch immer es gewesen sein mag, was fehlt, erfinde ich. In etwas mehr als einer halben Stunde wissen Sie alle, dass ich diese Einleitung schlicht und einfach erfunden habe. Und der Rest ist die flirrende und betörende Literatur von Gabriele Petritschek. Bitte schön.
Vielen Dank, Alexander Kluwe. Ich habe selten so eine schöne, profunde Einleitung gehört. Dankeschön. Immer schon wollte ich hier lesen, bei Sprachsalz. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Die Unerreichbarkeit von Innsbruck. Ich danke den Veranstaltern für diese wunderbare Veranstaltung und dafür, dass sie mich eingeladen haben und Ihnen, dass Sie da sind und mir jetzt zuhören. Die Unerreichbarkeit von Innsbruck ist im Vorjahr erschienen, im Herbst. Und daran gemessen, wie lange ich daran geschrieben habe, ist es eigentlich ein ganz neues Buch. Ich lese aber jetzt aus jenem Kapitel, das ich in einem nahezu rauschhaften Zustand mit der ständigen Musikbefeuerung von Arcade Fire Super Symmetry geschrieben habe in 3 Monaten aus dem Melk-Kapitel. Soweit die wahre Geschichte. Jetzt müsste sie bloß noch erfunden werden. Felix Philipp Ingold, alias oder das wahre Leben, Seite 290. am Nullmeridian. Mit dem ersten Schritt erübrigt sich die Frage nach dem Ziel. Schloss sich spontan einer Passantin mittleren Alters an, welche eben den Platz von gegenüberliegender Seite querend den Gehsteig erreicht, hinter ihm das Tor fiel zu. Bloß dieser käsigen Unzufriedenheit entgehen, einer inneren, aus nichts hervorkeimenden Unruhe, deren Ursachen nachzuforschen, er sich nicht stellt, der Ergehen sich erwehrt, daraus hervorgehend loszieht, gelegentlich ein Ziel hat, vage Anpeilung eher, zumeist aber kein Wohin und kein Ankommen und sich bloß aneignete, jemandem zu folgen, beliebig und völlig fraglos fremden Absichten nachzuspüren, ungeprüft und zufällig Zwecken zugehend, die er vorab nicht kennt und hinterher nicht erklärt, die ihn kurz lenken und ablenken und die er doch meist schnell wieder fallen lässt, die eigenen längst aus den Augen verlorenen Absichten. Das Melkkapitel. Wie Orakel die Kreuzworträtsel, ein geschlossener Kreis von Ankunft und Abfahrt, der mich nicht loslässt. Wo auch immer, jedes wieder, habe niemals den Wunsch verspürt, irgendwo zu bleiben. Eine leere Matrix und ich fühle mich heimisch. Und doch oft das Gefühl, keinen legitimen Grund zu haben, mich an einem Ort aufzuhalten, als vielleicht den zu schreiben oder den zu fahren, wohin es sich ergibt, nie zu bleiben, nur in Bewegung, ein Unterwegs in Zügen und Flugzeugen, im Zug nach Innsbruck zu Quenberger jetzt, dass es mich jedes Mal über die Gründe für meinen jeweiligen Aufenthalt befragt, gelüstet zu lügen, liegt wohl in der Natur meines Geistes für erfundene, zugelegte Geschichten. Warum sollte ich meinen Aufenthalt begründen? Vielleicht, weil ich keine Lust habe, ein guter und harmloser Gast und Schriftsteller zu sein und darüber hinaus keineswegs länger bleiben will. Nicht länger als nötig, um mich einzugewöhnen, neue Bräuche anzunehmen, Gewohnheiten, um mich zu arrangieren. Der Salzkartoffel, Lebensgefühl, wie die Lauerstellung, der Laienpriester, eine Reifeprüfung. Wie immer, sobald der Zug anfährt, dieser Drang zu essen, den ich überging, weil im Zugabteil zufällig eine frische Ausgabe meiner Zeitung lag. Hatte diese Ausgabe an die Adresse von Quenberger umleiten lassen, sie liegt wohl bereits bei ihm auf dem Küchensessel. Ohne dass er das Kreuzworträtsel, nein, er ist viel mehr den Zahlen zugeneigt, und würde mir beim Eintreten in seine blaue Küche gleich die mir vorausgeschickte Zeitung aus der Sesselhöhe auf die Tischplatte legen und mir ein Glas Rotwein dazustellen, wiewohl ich lieber Weißwein trinke. Die Zeitung, die ich vom Fensterplatz nahm, blätterte ich gleich durch. Der Sportteil komplett, aber, und das verdrängte den üblichen Essensdrang, das Kreuzworträtsel bruchstückhaft befüllt, hinderte mich auch, Ausschau nach möglicher Ansprache zu halten. Waagrecht 43, einfache Zuspeise, etwa für Forelle blau, fiel mir gleich ins Auge, weil leicht zu lösen. Reifeprüfung sowieso. Vor St. Pölten schaffte ich noch Senkrecht 1. Im Vatikan heißt's, das Doppelwort sei Widerspruch in sich und das auch hinfort, Ordensleute ausgenommen. Schwierig. Allein die Anfangsbuchstaben der waagrechten kurzen Seitenworte Ade, Jello, Ella, Erlach führten mich auf die Spur des katholischen Absurdums. Ich kiefelte an Waagrecht 1, ist allen bewusst und sehr zeitgerecht, doch gilt auch für Einzelne gut oder schlecht, als ich bemerkte, wie lang wir schon in St. Pölten stehen. kam mir vor, als müssten wir die Zeit, die der Zug nun nicht mehr braucht, weil es ihn ab Wien-Meidling durch einen Tunnel saugt wie eine pneumatische Rohrpost, als müssten wir diese gepresste Atemlosigkeit ausatmen, verschnaufen, einholen, was zuvor an Zeitverkürzung verschwendet worden war. Stillstand. Ausrasten im Raster meiner Wortspiele, hängen wie eine Spinne auf ihr Opfer warten. Waagrecht 2. Typisch für das Katzentier ist sie lesbar nun all hier. Lauerstellung. In der Ausdehnung dieser Phase hatte ich nicht bemerkt, was sich abspielte, aufgeschreckt erst durch einen Lautsprecher, der zeitlang ein und dieselbe Durchsage hysterisch wiederholte. Auf Gleis 3,5 stünde der planmäßige Sonderzug nach Melk zur Abfahrt bereit. Die Fahrgäste mögen sich bemühen, diesen Anschluss nicht zu verpassen. Nicht bemerkt, was sich anbahnte, wessen Plan ich im Begriff zu folgen. Sah den Fremden ins Abteil treten, mein Gepäck schnappen, vorangehend sich kurz umwendend mir bedeuten, ihm zu folgen. Er war schwarz gekleidet, einfach, und von seiner ganzen Oberfläche, gleich wie ob Stoff oder Inkarnat, ging ein leichtes grünes Schillern aus, ein Geruch, der entfernt an Zerfall erinnerte. Was wirklich mich bewog, den Zug nach Innsbruck aufzugeben, den nach Melk zu besteigen, der aus bloß einer Garnitur bestand, in dem ich zudem der einzige Fahrgast bleiben sollte, weiß ich nicht. Die Zeitung hatte ich, ihrem Kreuzworträtsel Antworten schuldig bleibend, vergessen. Viel später erst fiel mir ein, welches Verb waagrecht 32, gelassen stieg die Nacht an Land, träumend an der Berge Wand, Mörike um Mitternacht, versgerecht komplettiert hätte. Richtig herausgefiltert hatte ich immerhin die 5 13-lettrigen Lösungswörter, die, meiner streng ausgelegten Privatregel dienend, einem höheren Ziel in meinem Spiel in einen Satz münden, der sparsam und komplett, doch meist in absurdem Kontext steht. Es war zur abstraktesten Stunde des Tages, Mittag, wenn sich keine Schatten abwerfen. Kaum sichtbaren Anweisungen folgend, stieg ich aus, unterquerte den Gleisstrang, stieg in den bereitstehenden Zug. Es war kaum zu fassen, was hatte mich dazu gebracht, meine Pläne zu ändern? Eine hochgewachsene, magere Gestalt, die nun meinen Koffer mühelos in das Gepäcknetz hob, wobei mir ihre abgestoßenen schwarzen Ärmelaufschläge auffielen, die in der Streckung käsig dürre Arme bis an die Ellenbogen entblößten. Er setzte sich gegen Fahrtrichtung schräg gegenüber und ich saß am Fenster in der Falle. Er würde mich nicht an sich vorbeikommen lassen, bevor er es für richtig befinden würde, die Zugreise zu beenden. Auszusteigen an einem Zielort, der nur Melk sein konnte, denn der Zug hielt nirgends und wir flogen an den Bahnstationen vorbei, an Friesing, an Prinzersdorf, an Großsirning, an Losdorf. Und doch ergoss sich zwischen den Manifestationen der kleinen, überflüssig gewordenen Stationsgebäude Zeit in ein Trogmaß schierer Dehnung, die es zuließ, ausreichend Auskunft zu erhalten. Höre der fremden Sprache, die du nicht verstehst, höre ihrem Klang, nicht höre dem Pöbelgeschwätz, engen Hälsern ungebührlich laut verschafft, den Grenzgänger verurteilt, ob Verrat, Spion zu sein und Werkzeug im unbefriedet breiten Saum der Landmacht, unwegsam, ob unkundig ihrer Rede, ihrer Namen nicht verwandt, höre, der rastet arglos denkend, bescheiden der in führenden Pfade, gefahrvoll dem Seeweg präferiert sich bieten, zögernd unsteten Schritt Schutz befohlen, der beherztem Zutritt im Fernen der enteignet Städten Grab verwehrt, zerstört als wahrer Zeuge ihnen wirkend, höre. zischten vorbei, Friesing, Prinzersdorf, Großhirning, Losdorf, in einem so rasch mir nur noch blieb, hinreichend Nachricht zu erteilen. Höre, wirkend ihnen Zeuge, wahrer als zerstört, verwehrt Grabstätten, enteignet der Fernen im Zutritt beherztem, der befohlen Schutzschritt, unsteten zögernd, bieten sich präferiert Seeweg dem gefahrvoll Pfade führenden ihm, der bescheiden, denkend arglos rastet der Höre. Verwandt nicht Namen ihrer Rede, ihrer unkundig ob unwegsam, Landmacht der Saumbreiten unbefriedet im Werkzeug und sein zu Spion Verrat, ob verurteilt Grenzgänger, den verschafft laut, ungebührlich Hälsern, engen Geschwätz Pöbel dem Höre nicht, Klang ihrem Höre, verstehst nicht du die Sprache Fremden der Höre? Ich hatte alles erfahren, aber wer war er? Er sah ebenso alt aus wie jung zugleich. Er trug einen seltsamen Hut, eine breitrandige, kittfarbene Verbeulung, deren nackendeckende Krempe vorn in ein hochgeklapptes Schild überging. Hände und oberes Gesichtsstück wirkten wächsern, standen nichtsdestotrotz in Kontrast zur Hautweiße des kragenlos freiliegenden Halses. Ein an Oberlippe und Backen ins Kraut schießender braunroter Jungbart war wahrscheinlich das Resultat kürzlich erfolgter Rasur eines dichten Barts. Der Hals sah, wiewohl eine lianenartige Krawattenschnur mit gelockertem Knoten nachlässig an ihm hing, obszön nackt aus. In dem kurz dunklen Tunnelstück vorm Melk ging von dieser öden Halshaut Glimmen wie von Phosphor aus. Doch entstand der Eindruck der unziemlichen Nacktheit seines Halses durch den Abbruch seiner Physiognomie, der sich unterhalb der Oberlippe derart abrupt ereignete, als diese Partie sich ebenso fraglos wie breit und so kinnlos wie eigentlich halslos, nichts weniger als Abrisse kalbender Gletscher oder Büßerschnee in den darunterliegenden, vom Gewand wieder bedeckten Brustkorb warf. Dass dem Mann ein großzügiger Vollbart, der diese Harschheit seines Körpers bedeckt gehalten hätte, besser gestanden wäre, war evident. Dennoch, und wie ich vermute, gerade deswegen war er schön, wiewohl seine sonst klaren Gesichtszüge besorgt wirkten. Nicht leichthin schön. Sein Kopf schien kahl, denn der Hut folgte seinen zuweilen nervösen, ruckartigen Wendungen asynchron, rutschte momentversetzt voraus oder hinterher, je nach, ob der unwillkürliche Anriss der Bewegung Hut oder Kopf zuerst erfasste. Er hatte etwas Beschwörendes an sich. Er trug Maßschuhe. Lachsenburger auf ungarischem Leisten in dunkelbraunem Scotchgrain. Mussten bequem sein, gut eingetreten. Hat mir den Arm beinahe ausgekugelt, als er mich vor Melk hochriss, vorzerrte, mich dann mit dem Kofferrempeln zwang, aus dem Zug hinunterzusteigen. Macht nichts, sagte er, als ich es ihm vorhielt. Ich bin hier sowieso der Zuständige für Gliedmaßen und berührte im Herabsteigen meinen Mantelarm am Schultergelenk, dass ich in einer Blitzhitze seine Finger in meine Schmerzschulter fühlte schmelzen, während mein Arm sich wie von selbst wieder hob, schmerzlos wieder. Warum er nicht seine maroden Beine auf diese Weise behandelt habe, fragte ich frech, mich umwendend. Er stutzte und kapierte, dass ich seine Prothesen bemerkt hatte, als er meinen Koffer aus dem Gepäcknetz hob. Er wirkte angreifbar und ich nutzte den Moment, meinen Koffer an mich zu bringen. Dass wir unser Gespräch weitgehend auf Englisch führten, fiel mir hingegen erst viel später auf. Was heißt Gespräch? Es war, als ob er Ansprache brauche, jemanden, der ihm zuhörte. Er sprach zusammenhanglos von Dingen, die mich manchmal an etwas erinnerten. Ich wusste bloß nicht, woran. Vieh, Wind und Wetter, sowie Reisende, aber auch Halsbruch wie Kopfleiden seien sein Metier, sagte er, seitdem Heinrich ihn hierher geholt habe. Und ich hielt ihn zunächst für einen Veterinär mit touristischen Nebeninteressen und Heinrich für einen Großviehbauern der Gegend. Wobei ich mich nun im Stillen aber umso mehr fragte, warum er sich nicht besser um seine schreckliche Halswüste kümmern habe können und dass er sie heraushängen ließ wie ein voyeuristisches Geschlecht. Der Strick um seinen Hals war vielleicht dazu da, Kälber damit auf die Welt zu ziehen. Ich unterdrückte meinen Impuls, ihm meinen Kaschmirschal zu reichen, sich zu bedecken. Hatte ich Angst vor einer ansteckenden Krankheit? Und welche könnte es sein? Die weiße Pest? »They know no borders«, sagte er unvermittelt, und ich dachte plötzlich, der Zug habe schon die Staatsgrenze überschritten. Aber welche? Bis es mir zu dämmern begann. Er sprach von Leuten, die weit außerhalb meines Horizonts in seiner Vergangenheit leben, die er sich vergegenwärtigte, vielleicht um sie sich zu bestätigen, vielleicht um sie sich zu korrigieren, vielleicht um sie sich zu glauben, wahrscheinlich aber, um sie sich überhaupt erst zu erfinden. Er begann mich zu interessieren, denn immer bin ich auf der Suche nach brauchbarem Geschichtenstoff. Treibt mich der Abfall von Zugehörtem um. Ich sammle Erzählgut und drehe diesen Dunk wie Mistkäfer zu Kugeln, allerdings ohne mich in Kerfenart an Sonnenstand oder Milchstraße orientieren zu müssen. Ich treibe die Restekugeln der Weltgeschichte zu narrativen Geometrien, in deren Scheitelpunkt ich rotationsfern und allwissend als Herrscherin meines entstehenden Epos lauere. Gefährlich. Diese Grenze. So ein breiter, undefinierter Streifen wie dieser zwischen Enns und Pannonien, hatte er im Zug erzählt. Niemandsland ohne Einflussbereich und Zuständigkeit, von den Franken nicht gehalten und von den Madianen nicht gänzlich durchdrungen. Ein Ungustraum, der keinem nützt, Schlachtfeld. Das verunsichert die Bevölkerung, meinte er, denn die Streifzüge der Ungarn seien ein andauerndes Bedrohungsszenario und er verstehe die Verängstigung und Rohheit der einfachen Leute. Diese Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen und insbesondere jene der Stockerauer. Zwar wusste ich nicht, wovon er sprach, hatte die Zeitungen der letzten Tage nicht gelesen, nickte aber zustimmend zur Fremdenfeindlichkeit, die nichts Neues war, und ließ ihn weiterreden, dachte ich, würde dahinter kommen, was Sache ist. In Eisgarn, fuhr er fort, und ich stellte mir die Geografie des nördlichen Waldviertels vor, ließen sie mich in Ruhe, starrten mich an, aber wagten nicht zu spotten oder mich anzufassen, als ich meiner Kleider entledigt im Wald ein Bad in den Graniten nahm, in deren Mulden Sammelwasser stand, das mich ungemein erfrischte. Sahen staunend meine Schrunden und Blasen hernach verschwunden und bekreuzigten sich, als wäre ich schon ein Heiliger, und beraubten mich meiner Kleider nicht. Die Kinder stopften mir Zunder und Lebensmittel ins Gewand, die vorreichten, sagte er. Das kam mir alles sehr altertümlich vor, dennoch hörte ich ihm weiter zu. Eier, sogar Brotfladen und eine Schweineniere, die er später köstlich über Feuer geröstet habe, sagte er. An diesem Punkt erreichte seine brüchige Leierstimme eine Höhe. Es war ein mit lateinisch klingenden Wortbrocken aufgemischter Singsang, der mir vorkam, als spräche ich mit einem Verrückten, und ich beschloss, auf der Hut zu sein. Was heißt, als wäre ich schon ein Heiliger, wandte ich ein. Habe ich das richtig verstanden? Und da wurde er wirklich ärgerlich. Ob ich auch meine, man könne sowas überleben, fuhr er mich an. Er sprang auf und fuchtelte mir seine Arme bedrohlich vors Gesicht. Solche Torturen, unwesentlich, ob durch Dornen, Dolche, Rutengeißeln, Steinbewurf, Feuerzangen, Sägen oder Schlagen, die jedoch alle überstunden und gesteigert zum Gaudium des Pöbels. Diese ihm, einem Thronfolger vermeintlich, wie ihm später prahlerisch angedichtet wurde, tatsächlich einem zu Mönchstum wie Wanderschaft selbstbestimmten Zweitgeborenen irischer Herkunft ohne Erbrecht, wenn den Annalen zu glauben ist. Und bis hierher, also ganze 1000 Jahre weiter, hätten sie ihn nun schon durch den Zeitraum verschleppt und verehrt. Allüberall in den erweiterten Gegenden hier und ihn angelegentlich ihres sich rasch steigenden Kultes um ihn, der sich wie zuvor ihr Hass bei seiner Verspottung und Mordung in Stockerau ins Absurde und Tödliche spornte und stachelte, zu ihrer eigenen Erbauung und Erhöhung mit allerlei kunsthandwerklichem Tand ausgestattet. Wo er doch mit dem Kopf schon im Ungarischen gewesen sei, in Szekes fäher war, ein Stück näher seinem heiligen Ziel. Aber doch nur eine Stippvisite, letztlich wegen der Schuhe, die man ihm in der Krönungsstadt anmaß, wie vielen Pilgern dort. Sie die Schuhe ihm aber erst zukommen ließen, als hierorts Leopoldi eingeführt wurde. Er betrachtete sein solides Schuhwerk versonnen, das, wiewohl staubig, zweifellos einen Stilbruch in seiner etwas nachlässigen Erscheinung darstellte. Der Zug schien plötzlich zu stehen, die Landschaft, die ihn so gierig einsog, nicht mehr zu erkennen, ein Bildrauschen ohne Ende. Mein Kopf dröhnte und seiner kam mir noch näher. So versöhnt er gerade noch ausgesehen hatte, entblößte mir jetzt seine zynisch gefasste Oberlippe die Zähne eines Dämons, dessen Klauen ich fing, den drohenden Biss abzuwehren, Arme, deren Knochen sich komplett unnatürlich winkelten und bogen, elastisch wie die Jungäste eines Strauchs, und ihn kräftig von mir stoßend, fauchte ich ihn an, ob er nicht ein Vampir sei, wünschte mir heftig, ein Kreuz ihm entgegenzuhalten. Zischten vorbei, bis Melk so rasch mir blieb Nachricht höre, wirkend ihnen Zeuge der befohlen Schutzschritt, unsteten Landmacht, der Saumbreiten unbefriedet sein zu Spion, Verrat, ob verurteilt, Grenzgänger verschafft, lauthälsern Geschwätz, Pöbel dem höre nicht. Klang, verstehst nicht du die Sprache Fremden der höre? Spion, kreischte er in den Sitz zurückfallend, ringend nach Luft, japsend, seine Stimme metallisch scheppernd. Sie hielten mich für einen Spion von Chrobri, dem Tapferen, Kundschafter der Polen oder der Böhmen. Sie auszurauchen, wo ich doch nicht mal ihre Sprache verstand, diese Unbarmherziglichen, gipfelte er sich in Empörung, als sei alles gestern erst gewesen. Ihre und diese Sprachen verstünde er nicht. Sie haben mich deshalb auch nicht dazu gebracht, Ihnen zu gestehen, wie sich das in Ihrer Wahrheit erfunden haben möchte, sagte er triumphierend, und ich fragte mich, wie es dazu überhaupt kommen konnte, was er damit meine, ob man so etwas überleben könne, fragte ich ihn, und befiel mich je ein durchgeknallter Verdacht. Denn mir war die BBC-Dokumentation eingefallen, die ich mir kürzlich gestreamt hatte. Did Jesus survive crucifixion? Ha, musste schier auflachen wegen der englischen Phonetik. Crucifixion, also Fiktion das Ganze? Nicht die Auferstehung selbst, aber alles danach, zur rechten Hand Gottes und so weiter. Unglaubhaft. Das war es, was dieser wunderliche Reisende vorhin so eindringlich von mir wissen wollte. Ob ich mir vorstellen könne, dass man eine Kreuzigung überleben könne. Er fixierte mich, blickstarre, und erschien mir nun fragil. Allemal könne man das, sagte ich und hielt ihm Argumente jener international anerkannten Wissenschaftler und Institutionen vor, die in der BBC-Dokumentation zu Wort gekommen waren, und überging sein schmerzverzerrtes Gesicht. Yes, fiction or non-fiction, that's the question, hörte ich ihn darauf sagen, als lese er Gedanken. Dennoch etwas flapsig, wie ich fand. Das sollte man immer im Original lesen. That is the question, Jedenfalls sah er ratlos aus und ich hatte nicht mehr das Gefühl, er könne mir etwas antun. Zweifellos, setzte ich nach, und sei wohl er, nach allem, was er mir erzählt habe und ich mir nun zusammenreimen könnte, das beste Beispiel dafür, so wie er immer noch herumlaufe. Weswegen er wiederum brenzliche Gesichter spiegelte. Unverständliches zischte daraus hervor. Der hat Zähne nur am Oberkiefer, bemerkte ich, und sieht nun wieder wenig handsam aus. Aber ich hatte Glück. Wir hielten eben in Melk und der Lautsprecher warf uns in schneidendem Kommandoton aus dem Zug, als wäre das die letzte Chance, der Hölle zu entkommen. Er plötzlich weg. Ja, nachdem er sie angetrieben hatte, auszusteigen, mitten im Gespräch angelte er ihr Gepäck, zerrte sie forsch hoch und drängelte sie, ihr den Koffer in die Kniekehlen drückend, auszusteigen. Während sie ihn mit der Frage nach seinen maroden Beinen, die auch ich hatte hören können, derart in Verlegenheit brachte, dass es ihr in diesem Moment ganz einfach gelungen war, ihm ihren Koffer zu entreißen, war der Typ plötzlich weg. Weg. Wie vom Erdboden verschwunden. Sie realisierte das nicht sofort, hastete noch ein paar Schritte weiter, wandte den Kopf mehrmals, nach dem Entführer nochmals, aber nichts, nicht mehr hinter ihr her. Sie zögerte, blieb stehen, hielt sorgfältig Ausschau nach ihm. Sah sie ihn nur nicht? Oder war er gar nicht? Gar nicht gewesen? Nein, keine Spur, nichts. Und zieht schließlich ihr Telefon aus der umgeschnallten Bauchtasche. Das Handy muss den Klingelton lauter. Unsinnig, der Gedanke, er ruft an, weil er mich aus den Augen verloren hat. Nein, hat meine Nummer nicht, woher auch. Kronabitter, Erika, aus Vorarlberg. Zuvor schon versucht, mich zu erreichen, schlägt mir einen Lesetermin vor, in Strobel oder Stockerau? Moment, warte! Im Hintergrund eine Durchsage, sie übertönend. Umsteigemöglichkeiten zu den Buslinien 10, 27, 31, 32, 180, 260 und zur Linie 270. Erika? Du, ich bin im Bus, Entschuldigung, ist das da das Himmelreich? Was, sage ich? Ja, sagt wer. Der Busfahrer offenbar. Ich muss da nämlich aussteigen gleich. Wo? Sag, sprichst du mit mir? Weißt, die nächste Station ist's Himmelreich. Hinter mir der Zug, aus dem wir ausgestiegen, fährt ohne Abfahrtsankündigung an, Verschub, ich spüre seinen Sog mehr, als ich die Maschine höre und blicke in die Gegend, die er eröffnet. Kann diesen obskuren Heiligen nirgends entdecken und hole Luft. Sag, Erika, wo bist du? Salzburg, Himmelreich gleich, weißt, da ist das Outlet Center. Kaufst du da ein? Wo? Ach wo, nein, ich bin zu einer Ausbildung unterwegs. Das Institut ist außerhalb an der Peripherie von Salzburg. Ausbildung? Ja, Ausbildung. Hypnotherapie. Du, ich steig jetzt um, melde mich gleich wieder. Wie ich auf Stockerau käme, in Strobel, sagte Erika dann aus dem anderen Bus und unser Telefonat dauerte bis Himmelreich, wo sie abermals aussteigen musste. Ich legte endlich auf und stand am Perron allein. Hypnotherapie? Ich schüttelte den Kopf, fühlte mich verlassen, verstaute das Telefon, sah hoch, das Stift thronte über mir. Warum nicht besichtigen? Querte die Bahnhofshalle, den Vorplatz, folgte dem Verlauf der stillen, villengesäumten Bahnhofstraße, ging Kofferräder lärmend ihrer Linkskurve nach und kurz direkt auf eine mit dem Kopf eines Stiers und eines Sauschädels rosa und braun bemalte Hauswand zu, ein großflächiges Graffito. Karl Gundacker seit 1906, neben großen Toren, Anlieferzone und verspürte Lust auf Leberkäse. Im Zug nichts gegessen, rasch weiter, rechter Hand das Stift und sah voraus am Hauptplatz eine fröhlich feiernde und musizierende Gruppe Menschen. Überfiel mich je die Vorstellung, beobachtet zu werden, verfolgt. Ich drehte mich nicht um, überlegte, unterzutauchen. Die Musikanten in ihrem Enthusiasmus machten keine Anstalten, meinem Kofferrädergeräusch auszuweichen, und ich, lachend, geradewegs in ihren Pulk, wurde von ihm verschluckt, in seine Mitte transportiert. Eine bunte Frau, bloßfüßig, prostete mir zu, griff nach meinem Hut und steckte ihn mir freundlich wieder hin. Sie schlug ein Tamburin, drehte sich. In der gedehnten Menschenblase flogen ihr tomatenroter Rock, ihre senfgrünen Blusenzipfel weit auf. Die Menge wogte jauchzend vom Denkmal eines Heiligen und ich schlug mich rechts in eine schmale Gasse. Soll sie ruhig den Umweg gehen, ich nicht. Ortskundige gehen beim Fleischerhaus geradeaus weiter, von der Bahnhofstraße die paar Stufen runter in die Bahngasse enger Durchlass. Hatte keine Lust, ihr Telefonat abzuwarten, ließ sie am Bahnhof zurück. Wollte nicht mithören. Womöglich hören, sie sei gerade angekommen, der Zug früher als erwartet, man müsse sie nicht abholen, wäre sie doch in wenigen Minuten, wie sehr sie sich freue, ihn, sie, wen auch immer, nach langer Zeit wieder und fein, ein Mittagessen, verschierten Braten, Schinken, Fleckerl, Krautstrudel, was auch immer, besonders gern und so weiter, endless, of no interest, disgusting. Draußen, am Vorplatz, war plötzlich dieser Typ in dem weiten Umhang wieder da, mit dem sie im Zug gesprochen. Ich folgte ihm, der aus den Falten seines Gewands einen teleskopierbaren Nordic Walking Stock hervorzog, das Tempo erhöhte, die Bahnhofstraße runter und vor der Linkskurve in die enge Bahngasse direkt aufs Stift zu und raus auf die Hauptstraße trat, aber dann links Richtung Hauptplatz abbog, statt rechts und weiter hoch zum Stift, wo er hingehörte. Der Rhythmus beginnt, wie du siehst. Ich höre. Höre der fremden Sprache, die du nicht verstehst. Höre ihren Klang, nicht höre dem Pöbel Geschwätz hälsern laut, den Grenzgänger verurteilt, ob Verrat, Spion zu sein und Werkzeug im Unbefriedet der Landmacht, ob unkundig ihrer Rede, ihrer Namen nicht. Höre, der rastet arglos, bescheiden, der in führenden Pfade gefahrvoll Schutz befohlen, Zutritt im Fernen enteignet, Grab verwehrt, zerstört, als Zeuge ihnen wirkend. Höre. Da war dann gleich der Fleischerladen, nicht jener, dessen Hintereingang ich passierte und der in dieser Straße, der Hauptstraße weiter vorn, fiel mir auf, der Name dieser Fleischerei, Straule, einerlei. Ich betrat, eine Leberkässemmel im Sinn, dieses Geschäft unzögerlich. Stand dieser Typ mit dem verbeulten Hut aus dem Zug an der Theke und ich wollte gleich wieder raus, aber kam mir ein Trupp Touristen entgegen. Und ich hörte, wie er Schweineniere bestellte. Ja, und hörte ihn ein zweites und ein drittes Mal Schweineniere sagen. Er hatte, wie beim Sprechen überhaupt, auch Mühe, dieses Wort verständlich zu artikulieren, sodass er es mehrmals wiederholen musste, bis der Lehrling auch, ja. Und weil ich hinter seinem Rücken ganz deutlich Schweineniere wiederholte, drehte er sich um und sah mich und fügte wie selbstverständlich hinzu: und eine Leberkässemmel bitte. Dankeschön. Morgen steige ich dann bei Wörgl ein. Und wir werden sehen, wie weit das dann geht.
Vielen herzlichen Dank, Frau Petritschek. Sie haben es schon bei C.H. Huber gehört, Wörgl, das gurgelt.
Wirklich.
Und Sie können Frau Petritschek noch zweimal bei Sprachsalz erleben, nämlich morgen Mittag im Medienturm, wie gerade angekündigt, und am Sonntagvormittag zum Matinee-Gespräch. Und bei diesem Talk mit ihr und mit Herrn Langenegger wird es um Papiertheater und Schreibtheater gehen und wie kreativ es sein kann, Innsbruck niemals zu erreichen. Ich habe mir zu Hause das Buch gekauft, mit eigenem Geld in meiner Stammbuchhandlung und es zu Hause liegen lassen. Wenn Sie nun die Unerreichbarkeit von Innsbruck kaufen, dann werden Sie mir eines voraus haben, Sie können sich nämlich gleich das Buch signieren lassen. Und da es zwei Auftritte von ihr noch geben wird, können Sie auch gleich zwei Exemplare kaufen. Hier im Anschluss in diesem Saal wird der kolumbianische Romancier Pedro Badran lesen, zusammen mit seinem Übersetzer, ein außerordentlicher Glücksfall, und Ernst Gossner wird den deutschen Text lesen. Und zeitgleich um 16 Uhr wird gegenüber in Saal 4 Barbie Markovic ihre Blitz- und Donner-Ladies präsentieren. Nun habe ich eigentlich nur noch einen Wunsch an Sie, dass Sie, wenn Sie wie stets geordnet den Saal verlassen, auch alle Ihre Mäntel und Jacken mitnehmen. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Nachmittag.
Dankeschön. Vielen Dank.